Zu großen Festen gibt es in der Bibel viele bekannte Texte. Und diese Texte haben bis heute ihre Strahlkraft nicht verloren. Es kann aber auch sein, dass wir uns so an sie gewöhnt haben, sie so mit inneren Bildern besetzt haben, dass sie uns nicht mehr wirklich erreichen. Was nun folgt, ist ein Versuch, an einen biblischen Text mal ganz anders heranzugehen. Deshalb zeige ich euch eine Luftaufnahme. Das hat zunächst mal gar nichts mit Weihnachten zu tun. Auf dem Bild sehen wir einen modernen Bauernhof, der offensichtlich ziemlich umfangreich und vielschichtig bewirtschaftet wird. Das im Vordergrund könnte das Herrschaftshaus sein. Über dem Weg vergleichsweise kleine Häuser für Bedienstete vermutlich. Dann sehen wir Lagerhallen, Maschinenhallen, eine Biogasanlage, Silos, Ställe und hinten einen großen Güllebehälter und einiges mehr. Hinter dem Güllebehälter ganz im Eck ist noch ein unscheinbares Gebäude zu erkennen. Nennen wir es einmal das Zeughaus oder die Abstellhalle. Ein stattlicher Hof, ein beachtlicher Besitz, ein zukunftsweisender Betrieb, ein Gutsbetrieb eben. Stellen wir uns nun vor, der Gründer und Besitzer dieses Hofes bestellt sich nun einen neuen Betriebsleiter. Diesen weist er genau in den Betrieb ein, erklärt ihm sein Ziel, das er mit diesem Gutsbetrieb hat, nämlich ein Pilotbetrieb soll er sein, der anderen Landwirten und anderen Menschen ein Beispiel geben soll. Er gibt ihm noch ein Schriftstück mit der Empfehlung, sich daran zu halten, wenn er mal in Schwierigkeiten kommt. Dazu hinterlässt er eine Telefonnummer für den Fall, dass der Betriebsleiter nicht mehr weiter weiß. Dann eröffnet er ihm, dass er, der Besitzer, das Gut verlassen wird. Auf unbestimmte Zeit, aber dass er auf jeden Fall wiederkommen wird. Gesagt, getan. Alle Leute wussten, der Chef ist weg, aber er kommt wieder. Und der Chef war dann wirklich weg und ließ sich auch wirklich nicht mehr sehen. Nach etwa 5 Jahren starb unerwartet der Betriebsleiter. Sein Nachfolger hatte den Gründer nie gesehen, er wusste nur, er kommt wieder. So wurde der Gutsbetrieb weitergeführt. Neben den ganz normalen Höhen und Tiefen, die es gab, wurde doch deutlich, so zukunftsweisend wurde der Betrieb mit der Zeit nicht mehr. Den Nachahmungseffekt für die Betriebe rundherum hat er mit der Zeit auch verloren. Das Nottelefon oder neudeutsch die Hotline wurde schon lange nicht mehr benutzt. Nach sehr langer Zeit, inzwischen war schon die nächste Generation auf dem Hof, kam der Chef unangemeldet, um nun den von ihm gegründeten Besitz wieder zu leiten. Und da geschah etwas ganz Ungewöhnliches. Der Gründer passte überhaupt nicht in das Bild, das sich die, die auf dem Betrieb verblieben sind, von ihm gemacht haben. Keiner erwartete ihn so, wie er nun vor ihnen stand. Keiner kannte ihn und keiner brauchte und wollte ihn. Ihn, den Gründer und eigentlichen Besitzer des Gutes. Ist sowas vorstellbar? Der Besitzer seines eigenen Gutes wird als solcher nicht mehr erkannt und anerkannt. Er, der jedes Gebäude geplant hat, der jeden Mitarbeiter kannte und einstellte, wird nicht mehr als der erkannt und gesehen, der er ist. Es wird ihm, wenn er denn schon bleiben wolle, ein Platz im Zeughaus oder der Abstellhalle zugewiesen. Und die Reaktion des Eigentümers auf das Verhalten seines Betriebsleiters und deren Belegschaft war noch ungewöhnlicher. Er verzichtete auf sein verbrieftes Recht. Er bemühte keinen Anwalt, keine Polizei, die ihm zu seinem Recht verhelfen könnte. Vielmehr zog er in die Abstellhalle. Von da aus setzte er ganz auf seine Überzeugungskraft unter ganz bewusstem Verzicht auf Gewalt und Vergeltung. Dabei hat er nie seinen Anspruch, seine Herkunft und seinen Auftrag verleugnet. Von ganz unten begann er, die Leute durch seine Autorität zu gewinnen. Und nun zum Predigttext, der für den heutigen Weihnachtsgottesdienst vorgeschlagen ist. Er steht im Johannes-Evangelium im ersten Kapitel, die Verse 9 bis 14. Das wahre Licht, der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Wenn wir die Botschaft aus diesem Text verstehen wollen, dann wird sehr schnell deutlich, Gott geht es nicht um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Es geht ihm nicht um ein einziges Volk. Es geht ihm nicht nur um alle Menschen. Es geht ihm vielmehr und von Anfang an um die ganze Welt. Es ging und geht ihm immer noch um seine ganze Schöpfung. Es geht ihm deshalb um seine ganze Schöpfung, weil diese erlösungsbedürftig und rettungsbedürftig ist. Es geht ihm deshalb um seine Schöpfung, weil diese auf ihn angelegt ist und auf seine Erlösung wartet. Wer an der Erlösungsbedürftigkeit der Menschen zweifelt, der braucht nur täglich die Zeitung zu lesen. Wer an der Erlösungsbedürftigkeit zum Beispiel der Tierwelt zweifelt, der braucht sich nur Tierfilme ansehen, um zu erkennen, wie grausam und brutal Tiere miteinander umgehen. Der verlesene Text drückt eine Menge über Gottes Geschichte aus mit den Menschen, aber auch über sein eigenes Wesen. Gott drückte und drückt seinen Rettungsplan den Menschen nicht einfach aufs Auge. Vielmehr wollte Gott und will Gott die Menschen gewinnen. Sein Plan bisher mit den Menschen hatte immer das gleiche Muster. Er begann immer klein und unscheinbar. Um seinen Plan in der Welt bekannt zu machen, suchte er sich nicht ein mächtiges Volk, sondern ein kleines und geringes Volk. Und dieses Volk sollte eine Pilotfunktion für die übrigen Völker wahrnehmen. Das alles hat mehr schlecht als recht funktioniert. Der Plan B war dann, dass Gott seinen einzigartigen Sohn auf die Welt sandte. Aber eben nicht mit Macht und Kriegsgeschrei, sondern unscheinbar, ungewöhnlich, als Säugling. noch dazu von einer unverheirateten Frau. Als nun dieser einzigartige Sohn Gottes geboren werden sollte, fand seine Mutter keine Herberge. Es war kein Raum, heißt es in der Bibel. Aber warum war kein Raum? Ich denke nicht deshalb, weil die Leute Gott ablehnten, sondern weil sie so mit der Bewältigung ihrer Probleme beschäftigt waren, weil die Probleme so die Herrschaft über sie gewonnen haben, dass sie gar nicht anders konnten, als sich mit der Bewältigung ihrer meist selbst geschaffenen Probleme zu beschäftigen. Da ist kein Platz mehr für etwas anderes, für jemand anderen, auch dann nicht, wenn er der eigentliche Retter ist. Luther übersetzt diese Stelle so: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was für einen Schmerz drückt dieser Vers aus und dieser Satz? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber bei diesem Satz, mit dieser Aussage, bleibt die Botschaft nicht stehen, sondern Johannes formuliert in die Zukunft auf Hoffnung hin. Denen aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Was hat diese Zusage und Vollmacht für eine praktische Bedeutung? Wenn heute ein Kind geboren wird, dann ist es zum Beispiel das Kind von Franz und Frieda Meyer. Und damit ist das neugeborene Kind eingebettet in die Familiengeschichte der eigenen Eltern. Wenn ein gerade geborenes Kind anonym ausgesetzt wird und die Eltern nicht gefunden werden, dann ist dieses Kind genauso viel wert wie das Kind vom Ehepaar Meyer. Aber dieses ausgesetzte Kind hat keine Zugehörigkeit. Es kennt nicht seine Familiengeschichte, seine Herkunft ist ihm unbekannt. Und seine Zukunft in aller Regel nicht besonders rosig. Es ist, was die Herkunft betrifft, namenlos. Wenn es erwachsen wird, weiß es nichts über seine Familie. Es weiß auch nicht, ob es einen Erbanspruch hat. Der verlesene Text will sagen: Egal, welche Herkunft du hast, egal, ob du einen Namen hast oder nicht, du bekommst die Macht, die Vollmacht, als ein Kind des Allerhöchsten genannt zu werden. Wenn du den Namen Jesu Christi annimmst und dich ihm anvertraust. In der Bibel heißt es: In Gott ist alle Vaterschaft begründet. Das bedeutet praktisch, wer von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes wird, bekommt eine neue, seine eigentliche Identität und Zugehörigkeit. Er ist eingebunden in die Familie der Kinder des Vatergottes, in dem alle Vaterschaft begründet ist. Wer zum Kind Gottes geworden ist, bekommt eine Zukunft, die mit keinem Wohlstand, keinem Glück und keinem Geld der Welt aufgewogen werden kann. Das Kind Gottes weiß um seine Zugehörigkeit, es weiß um seinen Schutz, seine Geborgenheit und es weiß um seine Zukunft. Wodurch wird man Kind? Der Text macht deutlich, es fordert weder eine adelige noch eine mennonitische Ahnengalerie. Es hat auch nichts mit einer biologischen Zeugung oder Geburt zu tun. Es ist ein Geschenk Gottes. All denen, die sich Jesus Christus anvertrauen. Oder wie es heißt, die seinem Namen vertrauen. Wer sich als Kind Gottes erfährt, ist auch aufgefordert, sich als solches zu benehmen. Nämlich als ein Kind, das dieses Geschenk annimmt. Und nicht als ein Kind, das meint, sich dieses Geschenk immer wieder verdienen zu müssen. Wer meint, bei Gott sich etwas verdienen zu müssen oder zu können, ist mehr von Hochmut geprägt als von Demut. Gott schenkt allen, die sich diesem Jesus Christus anvertrauen, dieses Grundvertrauen, diese Geborgenheit, diese Hoffnung, die nur von ihm zu bekommen ist. Er schenkt es uns. Unsere Aufgabe ist es, dieses Geschenk aus seiner Hand anzunehmen. Und wir sollen nicht so eitel sein und meinen, wir müssten es uns immer erst verdienen. Es ist geschenkt, weil es sein Geschenk ist. Am Anfang habe ich gesagt, dass die Texte der Bibel eine besondere Strahlkraft haben, die sie bis heute nicht verloren haben. Wie kommt Johannes dazu, in einer solchen Klarheit Behauptungen aneinander zu reihen? Den Grund dafür deutet er im Vers 14 an. In diesem Vers deutet Johannes eine außergewöhnliche Erfahrung an und Erlebnis. Und dieses Erlebnis hatten nur drei der insgesamt 12 Weggefährten Jesu erlebt, nämlich Johannes, Petrus und Jakobus. Dieses Erlebnis wird in drei Evangelien beschrieben, nämlich vor den Augen der Weggefährten Jesu veränderte sich seine Gestalt ganz extrem. Er wurde hell und licht. Und plötzlich sahen sie Jesus mit den Propheten Mose und Elia reden. Und dann kam eine Wolke. Und aus dieser Wolke hörten sie Folgendes: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Diese drei Zeugen bekamen einen hörbaren und sichtbaren Beweis der Herrlichkeit Gottes gezeigt. Das warf sie damals zu Boden und versetzte sie in Furcht. Deshalb formuliert Johannes im Vers 14: Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Der Augen- und Ohrenzeuge Petrus formuliert es mit anderen Worten: Wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Wiederkommen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit selbst gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme vom Himmel gehört: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Der Liebesbeweis Gottes ist Jesus Christus, an dessen Geburt wir uns in diesen Tagen erinnern. Er kommt heute immer noch nach dem göttlichen Muster zu uns, nämlich die Menschen zu gewinnen und sie nicht zu zwingen. Er sucht immer noch Herberge bei uns. Findet er auch Raum? Geben wir ihm Raum? Er, der Herberge sucht bei uns, er hat die Schlüssel in der Hand, nach der die ganze Schöpfung sich sehnt. Er ist die Rettung der Schöpfung. Hören wir auf ihn? Können wir ihn bei all dem Lärm noch hören? Oder sind wir so um die Lösung unserer eigenen Probleme und Sorgen bemüht, dass wir sein leises Reden gar nicht mehr hören und wahrnehmen? Ohne Jesus Christus verkommt die Welt, weil sie ohne ihn gottlos wird. Er sucht seinen Raum bei uns. Er hält uns seine Hand hin. Er sucht uns selbst. Er wirbt um uns, wie ein Bräutigam um seine Braut wirbt. Er bietet uns Schutz und Geborgenheit und Trost. Er ist das menschgewordene Wort Gottes. Er ist die wahrhaftige Liebe und Treue. Er ist die lebendige Hoffnung. Ihm allein gebührt alle Ehre.